Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie in dieser Woche nachgedacht?
Also ich habe in dieser Woche unter anderem darüber nachgedacht oder es gut gefunden, dass die Stiftung 2 Grad 69 Unternehmen, darunter Großunternehmen, zusammengekriegt hat, um ein 100-Tage-Programm für die neue Bundesregierung, so sie denn sich konstituiert, ein 100-Tage-Programm für die vorzulegen und Forderungen an die Klimapolitik zu stellen, die zum Teil über das hinausgehen, was in den Parteiprogrammen gestanden hat. Und das finde ich eigentlich eine bemerkenswerte Initiative, weil da sind Unternehmen dabei, die man sozusagen aus der Außensicht eher zu den nicht gerade Vorreitern und Heroen des Klimaschutzes zählen würde, wie E.ON oder Bayer und so. Und ich finde das aber eigentlich sehr gut, weil sich hier zeigt, dass es auch von der Unternehmensseite her ein Bedürfnis gibt, dass das Engagement größer wird.
Für mich stellt sich noch ein bisschen die Frage, weil ich die Stiftung und diesen Unternehmerverbund noch nicht so richtig überblicken kann, ob die Struktur der Unternehmen tatsächlich auch sowas wie Wirtschaft widerspiegelt. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ein Konzern, der Milliarden Rücklagen hat, sagt, das ist jetzt für uns eine gute Zukunftsinvestition, oder ob man so ein eher kleineres, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen einer Veränderung unterziehen möchte, für die es im Prinzip gar keine Kapazitäten hat. Und insofern nur die Großen sagen, diese ganzen Milliardeninvestitionen für die nächste Zukunft können wir als Konzern tragen, ist das ja schon noch ein Unterschied, oder nicht?
Ja, aber das Lustige ist ja die Kombination der Unternehmen, die dort auftreten und unterzeichnet haben. Das sind tatsächlich Familienunternehmen wie Otto. Und Otto ist auch aber schon vor 15 Jahren oder 14 Jahren der Initiator für diese 2-Grad-Initiative gewesen. Aber das ist wirklich ein Mix, wo so eigentlich kleine Akteure auftreten wie VD, der Outdoor-Ausrüster, die ja auch in der Art, wie sie produzieren, total weit vorne sind, was Recycling und solche Sachen angeht. Oder GLS Bank, was ja nun wirklich kein großes Finanzunternehmen ist, aber auch ein Vorreiter. Auf der einen Seite solche und auf der anderen eben E.ON, Bayer. Ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf, aber dann tatsächlich die wirklich Telekom, die Großen. Und das finde ich ziemlich interessant, weil das darauf verweist, dass es eine inhaltliche Ansage ist, auch wenn die miteinander kooperieren. Das ist ja auch ein interessantes Zeichen. Normalerweise würde man ja denken, also diese Bayer-Leute, was interessiert die? So ein Rucksackhersteller wie VD, sollen wir mit denen zusammen auftreten? Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Teile der Wirtschaft sehr gut verstanden haben, dass sich ihre Geschäftsvoraussetzungen durch den Klimawandel sehr stark verändern und einschränken werden. Und insofern finde ich dieses Zeichen sehr gut.
Was umfasst denn deren Forderungskatalog? Ist es eher diese bürgerlich gemeinte Richtung zu sagen, wir brauchen die Entfesselung der Marktwirtschaft und Entbürokratisierung und bessere digitale Infrastruktur, dann werden wir auch effizienter und besser und können mehr für den Klima oder für den Klimaschutz tun? Oder ist es im Gegenteil eigentlich, dass Sie mit d'accord gehen, dass wir durch den Klimaschutz andere Bemessungsgrundlagen brauchen?
Exakt das. Also man kann eigentlich diesen Appell als Anti-FDP-Appell lesen oder eine Aufforderung auch für die Koalitionsverhandlung, dass dieses Marktgeschwurbel gar nichts bringt. Ja, also der Hauptpunkt, der auch den größten Platz einnimmt, ist die Forderung nach Rahmensetzungen für die Wirtschaft, damit sie sozusagen eine einheitliche Orientierung haben können und entsprechend sich darauf einstellen können. Und die Forderungen, die damit verbunden sind, sind aber vergleichsweise radikal. Also auch ein deutlich früherer Kohleausstieg, deutlich verkürzte Planungsverfahren, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Da sagen sie, die müssen auf unter ein Jahr die Genehmigungen runtergehen. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen oder wie das umgesetzt wird. Aber das ist ganz zentral. Und 70% Reduktion oder beziehungsweise 70% Bereitstellung von erneuerbaren Energien bis 2030. Das sind so die Kernpunkte, die sie haben. Aber der wirklich wichtige Punkt ist, dass sie dezidiert gegen dieses wie soll man sagen, gegen diese Verzögerungsargumentation der Technologieoffenheit und was halt immer von der liberalen Seite her kommt. Wir wollen da nicht regulieren, wir wollen nichts verbieten, wir sind offen. Und diese Technologieoffenheit bedeutet ja überhaupt nichts anderes als ein schönes Wort für Nichthandeln. Ja, weil man sagt, Staat hat da nicht einzugreifen. Und das natürlich, wenn man sich die ganze Geschichte beispielsweise der Entwicklung und Verbreitung erneuerbarer Energien anguckt, ist das ja totaler Blödsinn, wie in vielen anderen Bereichen auch.
Ich würde die Unternehmensforderung nicht unbedingt als so ein Plädoyer für mehr Reduktion oder irgendwie eben neue Bemessungsgrundlagen lesen, sondern ganz andersherum, dass das im Prinzip denen total egal ist, weil denen viel wichtiger ist, dass man eigentlich eine Berechenbarkeit für die nächsten Jahre hat. Und in dem Moment, ich meine, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da hatten wir ja diese ideologische Schulpolitikgeschichte, Einheitsschule oder nicht. Und dann wurde das irgendwie alle paar Jahre durch eine neue Landesregierung wieder zurückgängig gemacht. Und das ist ja, glaube ich, für Unternehmensentwicklung der Tod. Wenn man nicht weiß, ob die eine Regierung das macht und dann 4 Jahre später wird es wieder zurückgenommen, dann 4 Jahre später ist wieder eine andere Bemessungsgrundlage da. Also ich glaube, das, was Unternehmen sich wünschen, also auch aus meiner Erfahrung heraus, ist natürlich schon ein sehr großer Spielraum, den man unternehmerisch beackern kann. Aber viel wichtiger als das ist eben eine Art von Berechenbarkeit. Und in dem Moment, in dem Unternehmen wissen, Zivilgesellschaft möchte Nachhaltigkeit und politisch braucht es Rahmenbedingungen, gehen sie vielleicht 10 Schritte nach vorne, damit sie eben dann schon aber eine Klimapolitik beschreiben können, die auch auf die nächsten 15 Jahre hält.
Exakt. Und das ist jetzt eigentlich der interessante Punkt, wenn man sich anschaut, dass es in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sogenannte First Mover in der Reihe dieser Unterzeichner gibt, die also schon vor mehr als einem Jahrzehnt gesagt haben, aus einer inneren Überzeugung heraus, wir müssen viel mehr darauf dringen, dass die Gesetzgebung mehr Klimaschutz vorsieht, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein wichtiger Punkt in dem Papier ist übrigens auch die Umsteuerung von öffentlicher Beauftragung und öffentlicher Beschaffung. Da sagen sie sogar, es ist ein Volumen von 500 Milliarden, um das es da insgesamt geht. Und dass die Kernbedingungen dafür sein müssen, dass da eben Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und solche Dinge berücksichtigt sind. Also das geht relativ weit und das kann nur so weit gehen, weil da lange vorgearbeitet worden ist. Das ist jetzt nicht so eine Nebelkerze, die man mal irgendwie wirft, sondern weil die, glaube ich, allesamt davon überzeugt sind, dass sie mittelfristig ihre Geschäfte nicht mehr machen können, wenn die Folgewirkungen des Klimawandels so sind, dass eben, was weiß ich, die Wertschöpfungsketten nicht mehr funktionieren, die Schäden zu groß werden. Und auch das ist ja letztlich ein uralter Hut. Es hat ja Nicholas Stern schon auch vor mehr als einem Jahrzehnt ausgerechnet und viele andere auch, dass das Nichthandeln in Bezug auf den Klimawandel extrem viel teurer ist als das Handeln. Und insofern finde ich das eigentlich gut platziert, wenn diese neue Regierung, wenn sie denn diese wird, wie sie gerade sondiert wird, sich ja als eine Modernisierungs- und Reformregierung selber möglicherweise versteht oder sich das Etikett umhängt, dann sind das genau natürlich die Dinge, die sie tatsächlich umsetzen müssen, nicht nur postulieren. Und das geht eben viel weiter als ein Programm von Solarpanels auf Dächern oder, keine Ahnung, Abschaffung von Ölheizungen, weil hier geht es in den Kern des wirtschaftlichen Stoffwechsels und da wird es interessant.
Woran liegt das denn dann, dass etablierte Politik nicht die Forderungen aufnimmt oder deren Forderungen nicht an das heranreichen, was jetzt zum Beispiel 69 Unternehmen fordern? Sprechen die mit den falschen Unternehmen?
Die sprechen sicherlich mit den falschen Unternehmen. Also die Automobilindustrie kommt zum Beispiel bei den Unterzeichnern nicht vor. Also ist ja auch immer interessant, das zu lesen, wer unterschreibt da eigentlich nicht. Und ich glaube, dass es generell ja so ist, dass wir wegen dieser Politik der Angst, also man will niemandem wehtun und man will schon gar nicht irgendwelche Wohlstandsverluste zugeben, die kommen würden oder Verzichtszumutungen oder was auch immer, Regularien, dass durch diese Politik der Angst wir das Phänomen haben, dass Akteure der Zivilgesellschaft, und das ist ja sowas wie organisierte Zivilgesellschaft, so eine Stiftung, dass die weiter sind als die Politik, ja, weil sie natürlich auch als Akteure frei sind und sagen können, wir brauchen das und das, während, das können Sie aber besser beurteilen, man in den Parteien dann sozusagen immer die Umfragen im Nacken hat und Angst hat, dass wieder irgendjemand böse ist.
Also ich lese die Forderung schon auch als einen gesunden Mix, der einfach Klimapolitik ja auch komplex darstellt. Also diese Reduktion der Planungsverfahrenszeit hat ja schon auch was mit einem marktwirtschaftlichen Ansatz zu tun, dass man Unternehmen in der Hinsicht befreit von Bürokratie und anderen Lasten. Dann ist aber natürlich die öffentliche Hand, die gleichzeitig Milliardenaufträge noch steuern kann, ja ein Stück weit von freier globaler Marktwirtschaft ausgenommen, weil man darüber ja mehrere Unternehmenskorridore ja auf viele Jahre noch bespielen könnte oder Anreize setzen könnte. Und auf der anderen Seite lese ich auch nicht einen linken Ansatz, aber eben schon den unternehmerischen Ansatz. Ich kann mit Reduktionen und Kapazitäten in den nächsten Jahren sehr gut arbeiten, wenn ich eine Berechenbarkeit habe. Weil dann kann ich jetzt schon anfangen, neue Lieferwege mir anzugucken oder neue Verfahren zu erarbeiten oder mich eben verlassen und berechnen, wie ich über mehrere Jahre damit Rendite ausschlage. Das heißt, ich glaube, das, was ich aus der Politik wahrnehme, entweder dieses, ich mache es sehr links oder ich bleibe einfach nur technologieoffen, ist ja auch wahnsinnig unterkomplex, weil man aus diesem Forderungskatalog ja sieht, es gibt sehr viele auch ideologische Perspektiven, die man aufnehmen könnte.
Naja, vor allen Dingen weist es eigentlich darauf, dass so etwas wie Klimapolitik ein ganz anderes Politikfeld ist als meinetwegen Politik des Mindestlohnes oder sozialpolitische Fragen. Und zwar einfach deswegen, weil hier eine Unterscheidung zwischen links und rechts und Mitte überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil ja das Gegenüber, in dem Fall das Klimasystem, kein Akteur ist, der verhandelt. Und mit dem man jetzt gewissermaßen irgendwie die nächsten Schritte aushandeln könnte. Insofern ist das ja meines Erachtens nach, wenn man es ernst nimmt, sowieso ein Gamechanger für das Politische. Es ist doch vollkommen gleichgültig, ob ich von links oder von der Mitte an die Frage der Zerstörung der Überlebensbedingungen der Menschheit rangehe. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja? Sondern hier ist gewissermaßen ein, neudeutsch gesagt, ein Player im Spiel, der im Unterschied zu bisherigen Verhandlungspartnern eben das macht, was er tut, auf der Grundlage von biophysikalischen Gesetzen, fertig. Und da muss ich mich jetzt danach richten. Und wenn ich das kompatibel machen will mit einer sozialen Marktwirtschaft und den Rahmenbedingungen für eine moderne rechtsstaatliche Demokratie, dann habe ich ein vollkommen anderes Setting, als wenn ich jetzt einen Menschen oder eine menschliche Gruppe oder eine Partei als Gegner habe. Und ich glaube, das ist das Interessante dabei. Und wenn die Sache so ist, dann müssen sich notwendigerweise alle bewegen, und zwar nicht von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern irgendwie nach vorne in Richtung auf veränderte Problemlagen.
Aber das ist ja ein interessanter Faktor, den ich gar nicht so stark sehe. Ich glaube nicht, dass all diese Unternehmen den gleichen Forderungskatalog geschrieben hätten, auf Basis des gleichen theologischen Arguments, dass der Klimawandel nun mal da ist, sondern ich glaube schon, dass die demokratische Stimmung einfach der relevante Faktor ist. Zu wissen, dass eine Großzahl der Jugendlichen, zu wissen, dass viele urbane Milieus, zu wissen, dass das demokratietheoretisch einfach ein wahnsinnig großer Faktor ist, ist ja nicht zu ignorieren, indem man eben weiß, dass es auf die nächsten Jahre die politische Sphäre prägen wird. Also ich behaupte, wenn ich einer dieser Konzerne wäre und wüsste, dass auf die nächsten 20 Jahre das Klimathema keine Wahl beeinflusst, dann würde ich, glaube ich, auch immer noch weiter so wirtschaften und auch missbräuchlich wirtschaften, weil ich einfach keine nahen Konsequenzen zu fürchten habe. Aber in dem Moment, in dem ich weiß, dass der Klimawandel Demokratiestimmung mit ausmacht, bin ich natürlich an meiner eigenen Berechenbarkeit interessiert, dass eben Politikagenda nicht formuliert und dann wieder zurückgenommen und dann wieder formuliert wird.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt haben Sie sehr stark aus der Sicht der Politik argumentiert. Ich glaube, dass ein Wirtschaftsunternehmen daran interessiert ist, sich stabil zu halten und angemessene Gewinne zu machen. Und diese Möglichkeit kann durch die Folgen des Klimawandels total in Frage gestellt werden. Und wenn man sich anguckt, sagen wir mal jetzt nochmal ein Unternehmen wie die Otto Group, die ja nun eine lange Tradition hat und familiengeführt ist, hat ja eine Langfristorientierung, viel mehr, wie Familienunternehmen sowieso eine Langfristorientierung haben. Und deshalb finden wir in dem Feld derjenigen, die relativ früh sowas gemacht haben wie umweltpolitische Orientierung, wie Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigkeitsberichte, viel mehr bei den Familienunternehmen als bei den von Management geführten Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen. Und das ist interessant, weil die sind daran sozusagen auch vital persönlich interessiert, dass ihr Unternehmen weiter bestehen bleibt. Bloß wie bleibt ein Unternehmen weiter bestehen, wenn die Umweltbedingungen das nicht zulassen? Also das sind ja eigentlich ganz irre Geschichten. Und insofern glaube ich, ist das gar nicht bezogen auf den Fortbestand von Demokratie, sondern es ist bezogen tatsächlich auf den möglichen Fortbestand des eigenen Unternehmens und des Unternehmenserfolgs.
Aber das ist ja eine interessante Unterscheidung, zu wissen, dass diejenigen Unternehmen, die vielleicht auch aus einer Wertegebundenheit langfristig unternehmerisch aktiv sein wollen, dass die eine innere Überzeugung haben, unternehmerisch aktiv sein zu wollen, auch bei veränderten Umweltbedingungen oder die eben so mitzugestalten, dass es möglich ist, unternehmerisch aktiv zu sein, während es eben andere gibt, die nur auf Exit aus sind, die nur auf Kurzfristigkeit aus sind, die eben eigentlich nur sich als kurzfristiges Management verstehen, die wiederum aber das andere Argument vor Augen haben, nämlich, dass ich nicht auf 2, auf 4 oder auf 6 Jahre planen kann, wenn ich weiß, dass ich jedes Mal eine Regierung verändern könnte und ich auch dadurch nicht in der Planbarkeit bin.
Gut, dann würde man an der Stelle sagen, dann hat man einen gemeinsamen Nenner, wo unterschiedlich motivierte Interessen zusammenkommen. So, und dann macht es auch plötzlich Sinn, dass es sozusagen das Spektrum von VD bis Bayer hat. So kann man dann wahrscheinlich den Schluss daraus ziehen. Und dann wäre wirklich die interessante Frage, warum sieht ein Unternehmen aus der Automobilwirtschaft sowas nicht? Ja, das ist dann wiederum interessant. Aber kann das ja so zusammenfassen, dass ich glaube, dass solche Initiativen einfach für den Politikbetrieb extrem wichtig sind, weil die auch nochmal von einer ganz anderen Seite als Fridays for Future viel mehr Druck auf den Kessel bringen, damit Politik eine radikalere Klimaschutzpolitik tatsächlich sich zutraut.
Und weil sie ja zeigen, dass gemeinsame Forderungen möglich sind, auch wenn man eigentlich unterschiedliche Motivationen durch eine Wirtschaftsstruktur mitbringt.
Ja, und das wäre genau wieder der Punkt, dass man es sozusagen mit einem neuen Gegenüber des Politischen zu tun hat. Das erfordert nämlich genau das, unkonventionelle Bündnisse und ein erhöhtes Engagement, der Druck auf die Politik ausübt. Genau.